Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 26 des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und spreche heute mit der Firma Balluff und stellvertretend mit Melanie Metzger aus der Stabsstelle Digitalisierung und Industrial IoT und Adrian Trabold, dem Head of Sales Customer Projects. Balluff ist ein führender Anbieter von hochwertigen Sensor-, Identifikations- und Bildverarbeitungslösungen inklusive Netzwerktechnik und Software für alle Anforderungen in der Automation. Kurz zur Agenda, um eine gute Mischung aus der Praxis zwischen betriebswirtschaftlichen Aspekten, aber auch technischer Tiefe zu haben, sprechen wir wie immer über die konkreten Use Cases. Der erste Use Case behandelt heute das Tracking von Transportwegen in der Produktion und der Problemstellung von manuellen, papierbasierten Prozessen in der Intralogistik. Hier kommt es häufig zum Leerbetrieb und Rückstau. Und wie dieser Case erfolgreich mit dem Kunden Ruch Novaplast aus Oberkirch umgesetzt wurde, erfahrt ihr dann gleich in der Folge. Ruch produziert übrigens Schaumstoffformteile aus beispielsweise Polypropylen. Im Use Case 2 sprechen wir über sensorbasiertes Überwachen von Stanzmaschinen und die Problemstellung der Qualitätsmessung und Ursachenforschung bei Metallstanzteilen. Und wer nochmal nachlesen möchte oder mehr Infos zu den Use Cases im Nachgang braucht, findet diese in den Shownotes verlinkt. Da ist der ganze Content einmal auch verschriftlicht. Und nun wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge mit Melanie Metzger und Adrian Trabold von der Firma Balluff. Hallo Melanie, hallo Adrian, ich heiße euch herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, euch heute dabei zu haben. Sehr cool, dass ihr dabei seid. Wie geht's euch denn zurzeit? Melanie, ich schaue mal virtuell in deine Richtung.
Hallo Madeleine, ich freue mich hier zu sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wie es mir geht, privat sehr gut, vielen Dank. Beruflich, ja, ich glaube, da sitzen wir gerade alle im gleichen Boot. Wir befinden uns in total herausfordernden Zeiten. Ja. Bei Balluff ist es so wie bei vielen anderen Unternehmen auch, die Auftragseingänge sind nicht so, wie wir sie uns wünschen und wir sind jetzt wieder mit gesteigerten Corona-Zahlen konfrontiert und arbeiten ja eben jetzt schon auch eine ganz schön lange Zeit im Homeoffice.
Ja, vollkommen. Adrian, wie ist es bei dir?
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich meine, in dem Boot, wo Melanie sitzt, sitze ich ja direkt mit drin bei Balluff. Mhm. Wir haben seit März die Homeoffice-Regelung, zwischendurch durften wir mal wieder raus. Das haben wir vor allem im Vertrieb sehr genossen, als Netzwerktypen, als Menschen, die gerne mit Menschen zu tun haben. Das ist natürlich was ganz anderes, ob man das persönlich macht oder virtuell. Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es war eine sehr positive Überraschung, auch zu sehen, wie alle Partner und Kunden mitgezogen haben, wie schnell man sich auf diese neue Realität eingestellt hat. Und man hat auch ein bisschen Spaß daran gefunden. Auch wenn es dann mit der Zeit schon sehr eintönig werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht springen wir direkt mal ins Thema. Ich würde mit einer Vorstellungsrunde starten. Melanie, ich schaue mal wieder in deine Richtung. Magst du kurz ein paar Punkte zu dir und deiner Rolle bei Balluff sagen?
Ja, sehr gerne. Also vor ungefähr 2 Jahren habe ich die Rolle Head of Digitalization and IoT bei Balluff übernommen. Das heißt, ich leite ein kleines Team als Stabsabteilung direkt an der Geschäftsführung, die sich eben ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung und IoT beschäftigen. Was gehört also zu unseren Aufgaben? Wir kümmern uns um die Strategie- und Portfolioentwicklung, suchen neue Geschäftsmodelle, verantworten aber auch die Vermarktung und die Public Relations rund um die Digitalisierung und das IoT. Und dann kommen eben noch so Dinge dazu wie interne Kommunikation und organisatorische Weiterentwicklung. Ja, also ein ganz bunter Blumenstrauß an Aufgaben, der Spaß macht und zugleich aber auch jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung ist.
Okay, spannend. Adrian, magst du die Runde vollständig machen und auch noch mal ein paar Punkte zu dir und deinem Background und deiner Rolle bei Balluff sagen?
Sehr, sehr, sehr gerne, danke. Ja, ich kann auch da wieder bei der Melanie direkt aufsetzen, weil ich glaube, eine Essenz ihrer ersten Monate in ihrer neuen Rolle war, dass man bei Balluff erkannt hat, dass das Komponentengeschäft alleine nicht mehr für das Industrial IoT ausreicht. Und deswegen hat man vor gut 1,5 Jahren entschieden, das Digitalisierungs- und Industrial IoT Customer Project House bei Balluff zu gründen. Und dort bin ich jetzt für den Aufbau des Projektvertriebs zuständig. Kann man sich vorstellen, der Projektvertrieb unterscheidet sich ganz wesentlich schon von Grund auf vom Komponentenvertrieb. Im Bereich Digitalisierung vielleicht nochmal um eine Komplexität mehr. Und das fängt bei der Kundenakquise an bis zur Abrechnung und After Sales. Muss ja eigentlich komplett neu gedacht werden, auch für uns bei Balluff. Und das braucht auch teilweise andere Skills, das alles herauszuarbeiten, dann auch umzusetzen, in die Breite zu bringen und auch in Melanies Gesamtstrategie mit einzubringen. Das ist so meine Aufgabe, die, wie Melly schon gesagt hat, super viel Spaß macht. Wir beide sind auch sehr häufig im Austausch. und gerade im Bereich Strategie und Change gemeinsam unterwegs. Und es ist super motivierend, dann auch zu sehen, was man so alles Neues entdeckt und auch die Kollegen dann mehr und mehr auf den Zug mit aufspringen.
Ja, perfekt. Jetzt seid ihr ja als Ballow aus dem Bereich der Automatisierungslösungen und Sensortechnik. Jetzt würde mich mal interessieren, neben dem Kerngeschäft, was ist hier in Richtung Industrial IoT eure Vision? Mhm. Wie seid ihr hier unterwegs?
Ja, also sehr gerne. Wie du angesprochen hast, wir sind natürlich groß geworden mit oder in der industriellen Automatisierungstechnik, also mit der Komponente. Das machen wir schon seit fast 100 Jahren. Nächstes Jahr haben wir ein großes Jubiläum. Wahnsinn. Was bedeutet diese industrielle Automatisierungstechnik? Ja, das ist das komplette Portfolio von Sensorik über RFID, Bildverarbeitung, Netzwerktechnik. Und das Gute daran ist, dass wir eben genau diese industrielle Automatisierungstechnik als die Basis für das Industrial IoT sehen. Also in einer zunehmend vernetzten Fabrik müssen Daten erzeugt und transportiert werden. Und dann eben irgendwo mit Hilfe von Middleware und Software auf die Applikationsebene gebracht werden und dort zu Informationen und zu Mehrwerten werden. Mhm. Das heißt, wir sehen das IIoT, und das ist auch unsere Vision des Ganzen, als etwas Gesamtes. Also wir sehen, dass das nur funktioniert, wenn man den gesamten Stack betrachtet, also sowohl einen Blick und ein Gefühl für das OT hat, also für die Operational Technology, als auch für die IT. Und deswegen sind wir bestrebt, sowohl unser langjähriges Industrie-Know-how hier zu nutzen und auch unsere zunehmende Softwarekompetenz dazu zu nehmen und dann eben stetig unsere Komponenten weiterzuentwickeln, also die auf der Feldebene, aber auch gleichzeitig mehr und mehr softwarebasierte Lösungen anzubieten.
Ja.
Und vielleicht noch ein Ja, vielleicht noch, was bedeutet das denn für den Kunden? Er kann sich bei Ballow aus einem immer größeren Standardportfolio bedienen, also zum einen aus der zunehmend intelligenter werdenden Hardware oder Komponente und eben auch aus der zunehmenden Software. Und auf der anderen Seite, wenn ihm dieses Standardportfolio nicht reicht, also das reine Komponentengeschäft aus unserer Sicht, dann bieten wir ihm auch maßgeschneiderte Digitalisierungs- und IoT-Portfolio Lösungen an, also so eine Art Projektgeschäft.
Okay, perfekt. Würde ich im nächsten Schritt auch gerne mal genauer darauf eingehen, vor allem auch, welche Komponenten, also ich meine, man kennt Ballow natürlich auch als Marke am Markt, aber vielleicht können wir ja auch später mal darauf eingehen, welche Komponenten das überhaupt sind und wie die jetzt einzelne Daten in die Cloud liefern, mit welchem kommerziellen Mehrwert auch am Ende. Aber da gehen wir ja, denke ich mal, dann auch bei den Use Cases drauf ein. Vielleicht kurz vorab noch, welche Ziele haben eure Kunden und welche Anforderungen gehen damit einher? Könnt ihr da mal einen kurzen Abriss geben, ja, mit welchen Herausforderungen die Kunden halt zu euch kommen und was diese so gerade bewegt?
Ja, da kann ich vielleicht aus der Perspektive der Projekte ein bisschen was berichten, was wir so die letzten 16 Monate erlebt haben. Die Herausforderung kommt eigentlich in unserem Geschäft immer daher, dass bei den Kunden ja schon unglaublich viele Systeme im Einsatz sind. Es gibt eine Systeminfrastruktur sowohl auf der Shopfloor-Ebene als auch auf der Software- und Applikationsebene. Man denkt dann nur mal an die bestehenden MES- und ERP-Systeme, die ultra komplex sind, oftmals sehr customized und aber dann irgendwie auch nur bedingt vernetzt mit der jeweils anderen Ebene. Und da möchte der Kunde eigentlich nicht mehr hin, dass er so autarke Existenzen bei sich aufbaut. Für ihn ist eigentlich immer das Ziel, zu vernetzen und die Vernetzung über diese zwei Ebenen voranzutreiben. Also dass OT mit IT spricht und vice versa, dass es da... Ich habe da mal ein Wording bei uns intern geprägt. Ich habe gesagt, wir müssen eigentlich der Google Translate sein zwischen OT und IT-Ebene. Aber wir erleben dann eben auch, wenn man das Projektresultat dann betrachtet in der Retrospektive, dass eben nur dieser Weg echte Mehrwerte schaffen kann und auch den Quantensprung, den der Kunde eigentlich erwartet. Und daher lautet für uns als Customer Project House irgendwo die Anforderung, herauszuhören, wo denn der Kunde genau Unterstützung benötigt, wo er sich gerade auf diesem Weg befindet und ob er dann eben die Unterstützung auf der Automatisierungsebene braucht, ob er vielleicht unser Industrie- und Prozess-Know-how braucht, ob er eine Software-Applikationslösung braucht oder eben die Gesamtheit aus allem. Und da das maßgeschneiderte Konzept zu entwickeln, aber dann nachher auch umzusetzen und vor allem auf diese Umsetzung, da muss unser Fokus drauf sein und das ist die Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen.
Ja, Vollkommen. Für mich wäre mal interessant, jetzt so ein bisschen in die Praxis zu springen, mal zu wissen, was heißt das eigentlich konkret, dieses Google Translate, wie du das so schön gesagt hast, diese Übersetzung zwischen OT und IT und auch eben die Vernetzung. Hast du da mal ein Beispiel, Use Case aus eurer täglichen Praxis, wo man vielleicht anhand von einem Beispiel mal diskutieren kann, wie genau eure Lösung dann auch funktioniert oder wie Kunden damit allgemein umgehen?
Also klar, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht aus dem Thema Intralogistik. Wir ja sehr nah dran schon waren mit unserer Hardware-Technologie, mit RFID-Lösungen schon in der Vergangenheit. Da haben wir mit einem Kunden der Firma Ruch Novaplast zusammengearbeitet und eine wirklich schöne Lösung gebaut, ja.
Was genau ist das für eine Firma, also vom Kerngeschäft her?
Ich merke mir Ruch Novaplast immer so, wenn ich an den Motorradhelm denke oder an die Verpackungsbehälter von Lieferdiensten, diese Schaumstoffbehälter, das ist eigentlich so das Thema, was Ruch betreibt, sprich aus den Granularien Schaumstoffformen zu machen, zu härten und dann für den Markt eben anzubieten, ja.
Okay, das sind also so, ich sag mal so Schaumstofflösungen, wo sozusagen in der Factory verschiedene Maschinen und Anlagen stehen, die diesen Schaumstoff sozusagen produzieren für den einen oder anderen Kunden. So muss man sich das vorstellen? Oder wie sieht so das Setup beim Kunden aus?
Genau, also die fangen vom Rohmaterial an und formen es dann eben aus für die Anforderungen der Kunden. Wie gesagt, das kann mal ein Motorradhelm sein, also klassischer Automobilkunde. Oder jetzt in den letzten Monaten war, das hat mir der Kunde so bestätigt, eigentlich die größte Nachfrage für diese Thermoboxen von den Lieferdiensten.
Okay, jetzt versuche ich mich mal in die Situation zu versetzen. Das heißt, wir befinden uns jetzt irgendwo in der Intralogistik bei eurem Kunden. Da ist irgendwo ein Maschinenbediener, sage ich mal, im Shopfloor. Welche Herausforderungen oder welche Jobs muss dieser Bediener, der dort irgendwo im Feld steht, denn tagtäglich erledigen, frage ich mal so?
Ja. Also der Job für den Maschinenbediener, der hat sich durch unsere Lösung gar nicht so wesentlich geändert. Es ging dabei darum, Transportwegen zwischen den einzelnen Arbeitsstationen eben zu verschieben, das Material von A nach B zu bringen. Das Problem auf dem ganzen Weg war, dass eben es bestimmte Engpassressourcen gibt. In dem Fall der Trocknungsofen, wo der Schaumstoff dann in seiner Form austrocknet, der musste eben optimal ausgelastet werden. Das kann man sich vorstellen, manchmal standen zu viele von diesen Transportwegen mit Material davor, manchmal zu wenige. Und dadurch, dass das die Engpassressource war, wurde da viel Geld und Stillstandszeit mit versenkt.
Ja, okay. Und dieser Wagen als solcher, das ist so ein Gitterwagen, wo diese einzelnen Schaumstoffteile dann reinkommen? Oder wie funktioniert das?
Das können Gitterwägen und Hängewägen sein. Ja, also wirklich so mannshoch, hätte ich mal gesagt. Da muss schon einer mit anpacken und das Ding verschieben.
Jetzt hattest du gerade gesagt, RFID-Technologie. Wie greift ihr jetzt irgendwo in so einen Prozess ein vor Ort? Kannst du da mal so genauer drauf eingehen, welche Daten da aufgenommen wurden? Sind es irgendwie Ortungsdaten von diesen Wägen? Oder wie habt ihr so eine Lösung für den Kunden gebaut?
Genau, also die grundsätzliche Idee war, dass man den Materialfluss besser beobachten kann in der Fertigung. Und hat sich dann eben gesagt, okay, wie kriegen wir die Transparenz erhöht, und hat dann festgelegt, okay, es werden Stationen definiert in diesem Arbeitsprozess, an dem RFID-Schreibleseeinheiten angebracht werden. Und diese Transportwägen, die werden eben mit RFID-Datenträgern bestückt. Und dadurch konnte man eben es schaffen, die Produktion ausgewogen auszulasten, dass eben keine Staubildung mehr von den Temperöfen passieren, und durch die ID der Auswerteeinheiten, der RFID-Auswerteeinheiten, konnte man dann dies eben auch immer eindeutig der Station zuordnen, und auch der Datenträger an sich trägt ja eine sogenannte Unique-ID in sich. Deswegen war ganz klar, okay, Transportwagen ist eindeutig identifiziert und Station ist eindeutig identifiziert. Sprich, dadurch hat man den Match, was du gemeint hast, diese Ortungsdaten hat man dann auf dem, ich sag mal, schon fast herkömmlichen Weg dann erstellt, ne?
Ja, okay. Und die RFID-Tags als solche, die kommen ja von euch, glaube ich, ne? In dem Fall.
Genau. Also wir bieten RFID-Technologie schon seit über 35 Jahren an, hätte ich gesagt. So in den 80ern hat es angefangen, und auch da begleiten wir die komplette Wertschöpfung vom Datenträger über den Schreiblesekopf bis zur Auswerteeinheit. Das kommt alles aus dem Hause Ballhof, ja.
Okay. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ich muss ja jetzt irgendwie diesen RFID-Tag an diesem Wagen irgendwo in die Cloud bringen oder vielleicht auch in die vorhandene Infrastruktur beim Kunden, wenn es ein, sag ich mal, On-Premise-Case ist oder, sag ich mal, nicht in der Public-Cloud läuft. Wie sieht denn so ein Weg von diesem RFID-Tag in die Cloud aus? Also was habt ihr gemacht und waren da Partner im Spiel oder wie hat man diese Gesamtlösung gebaut am Ende?
Also wir mussten schon eine Middleware bauen, die eben eine Abbildung der Hardware auch auf der IT-Ebene zur Verfügung stellt. Sprich, den Weg von der Auswerteeinheit bis zum übergeordneten System haben dann wir gebaut, um eben die logische Abbildung der Materialflüsse hinzubekommen. Und integriert haben wir uns dann in das bestehende MES-System beim Kunden. Das heißt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das war sehr customized. Die Schnittstelle musste eben genau beschrieben werden von dem zweiten Partner im Projekt, im MES-Dienstleister. Und dagegen haben wir dann entwickelt.
Okay. Und was bedeutet hier genau Middleware? Für die, die jetzt, sage ich mal, nicht so tief im Thema sind und das Wort das erste Mal hören. Also was bedeutet das in der Praxis genau?
Ja, die Middleware war in dem Kontext damit beschäftigt, erstmal die Hardware zu betreiben. Und das wäre jetzt in dem Fall auch noch erweiterbar, dass man noch irgendwie Signalleuchten mit hinzunimmt oder Zusatzsensorik, einfach dass der ordentliche Betrieb sichergestellt ist. Konkretes Auslesen der Datenträger, sobald eben ein Tag vor dem Schreiblesekopf befindlich ist. Und dann eben der Transport auf die IT-Ebene und da die logische Abstraktion der Hardware sowie die Übergabe der Daten an diese Schnittstelle. Das war eigentlich so die Aufgabe der Middleware. Da spricht man dann über REST-Schnittstellen, MQTT-Protokolle, solche Geschichten haben da eine wichtige Rolle gespielt.
Okay, verstehe. Und der, also wenn ich jetzt mich mal wieder zurück in den Bediener hineinversetze, hat er dann irgendwie ein Dashboard, wo er solche Prozessabläufe irgendwie optimiert dann sieht? Oder wie sieht das genaue Endergebnis für diesen Bediener, den wir ganz am Anfang skizziert hatten, dann aus?
Genau, also für den Bediener ist tatsächlich gar nicht so viel von unserem Teil der Lösung spürbar. Also er merkt jetzt nicht, dass da irgendwie mehr Hardware dranhängt. Es wäre jetzt auch schlimm, wenn da nochmal 2 Kilo mehr Gewicht dran wären. Und er merkt jetzt auch nichts von der Middleware, die im Hintergrund läuft. Wohl aber sind auch Bildschirme bei Ruhnhofer Platz angebracht, wo eben der Prozess genau abgebildet ist. Und es erleichtert zum einen den täglichen Arbeitsablauf der Bediener, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Einlernung von neuen Mitarbeitern, dass die eben genau wissen, was sie zu tun haben. Der Fachkräftemangel in Deutschland ist ja ein bekanntes Problem und da eben schnell die Leute auf Prozesse zu schulen und die Produktion am Laufen zu halten, ist, glaube ich, eine tagtägliche Herausforderung. Dafür ist es sehr erleichternd. Aber wie gesagt, von unserem Teil der Lösung, ich glaube, wenn man jetzt einen Bediener fragen würde, was er hat hier Ballhof gemacht, er würde nicht allzu viel antworten können, vermutlich.
Ja, okay. Und das war aber ein Case, der jetzt nicht direkt in der Public Cloud irgendwo lief, sondern das war on-premise beim Kunden, vermute ich, oder?
Genau, also wir sind da auf der lokalen Infrastruktur des Kunden, auf einem Industrie-PC. Da war die Middleware eben gut lauffähig.
Ja, okay, verstehe. Und wie war das jetzt für Ruchnova Plus in dem Fall? Wollten die das selber gestalten? Also haben die wirklich, sag ich mal, Inhouse-Ressourcen, die sowas dann auch begleiten? Oder wie, oder hat der Kunde gesagt, wir brauchen was Fertiges von euch, stellt mir das bitte hin, um es mal so blöd zu formulieren?
Nein, tatsächlich hatten wir den glücklichen Fall, den wir eigentlich auch immer anstreben, dass unser Kunde unser Product Owner war, wie man im agilen Slang so sagt. Er war Teil des Projektteams, hat die User Stories mitgeschrieben, also er hat eigentlich seine Lösung gestaltet. Man muss ehrlicherweise zugeben, der Herr Zeifang, der da mit im Boot war, der kommt auch aus dem agilen Umfeld, ist Projektleiter und hat sich auch viel mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Sprich, er war auch vom Wording her fähig, sowohl unseren Hardware-Kollegen als auch unseren Software-Kollegen genau zu sagen, was er denn gerne hätte.
Melanie, jetzt hattest du ganz am Anfang über das Projektgeschäft von euch gesprochen. Geht das in diese Richtung, also alles, was maßgeschneiderte Lösungen angeht, oder welchen Umfang hat das hier eingenommen?
Der Kunde hatte hier eine bestehende Systeminfrastruktur und wollte dann eben, dass unsere Automatisierungstechnik dort optimal eingebettet wurde, also unsere RFID-Technologie. Die Middleware kam ja in dem Fall auch von uns und der Bediener hat es gar nicht gemerkt, dass wir es optimal integriert haben. Das heißt, im Vordergrund stand hier der spezifische Kundenanwendungsfall, für den wir dann eben eine maßgeschneiderte Lösung gefunden haben. Und das eben von der Beratung bis letztendlich zur Umsetzung, beziehungsweise andersrum vom Shopfloor bis zur IT. Und das verstehen wir als Komplettpaket.
Jetzt hattet ihr, oder beziehungsweise RFID ist ja jetzt ein Bereich, wenn man bei euch auf der Website schaut, ihr seid ja noch in verschiedenen anderen Bereichen unterwegs. Habt ihr da ein Beispiel aus dem Sensorumfeld?
Ja, auch da haben wir ein Beispiel mit dabei, gerade unter der Headline, die uns alle so ein bisschen umtreibt. Ich glaube auch in einem deiner letzten Podcast-Folgen hattest du auch mal das Thema Condition Monitoring auch schon beleuchtet. Auch das ist ein Thema, wo wir uns mit auseinandersetzen. Und klar, da sind Sensordaten sehr essentiell.
Was ist das dann für ein Case? Also für welchen Kunden oder welche Kundengruppe habt ihr das umgesetzt dann?
In dem Case waren wir bei einem Automobilzulieferer, ein Tier 1, der auch noch in die Elektro- und Medizinbranche liefert, so Metallkleinstteile, Wiegeteile, Stanzteile, solche Geschichten. Und er hatte das Problem, dass er immer wieder Qualitätsprobleme hatte, die von der Art her ähnlich waren, aber er die Ursache dafür nicht finden konnte. Und seine Schlussfolgerung war, dass ihm vermutlich Datenpunkte in der Produktion fehlen, um die Ursache zu finden. Und deswegen auch gar keine Basis zu haben, um vielleicht mal in Richtung Machine Learning zu gehen.
Okay, was sind das dann für Themen, die da aufkommen? Also bei Biegeteilen oder Stanzteilen, sind das dann Risse, die entstehen? Oder was sind da so klassische Problemstellungen beim Kunden?
Tatsächlich in dem speziellen Problemfall, den wir uns da vor allem in der Akquise angeschaut haben, in den Erstgesprächen, da ging es darum, dass das Rohmaterial, also das rohe Metall, unter unterschiedlichen Umgebungstemperaturen in die Maschine eingeführt wurde. Und Metall ist da sehr sensibel und deswegen war dann die Qualität hinten raus eben nicht so wie gewünscht. Aber das konnten wir eben erst mit Hilfe von der Sensorik, die übrigens nicht nur von uns kam, sondern wir haben da auch Sensorik genommen, die schon da war, beziehungsweise von Fremdzulieferern dazu kam, haben wir genutzt, um diese Problemstelle zu identifizieren und dann in eine smarte Lösung umzuwandeln.
Okay, wie gehe ich dann so eine Lösung an? Also wenn du jetzt sagst, Umgebungstemperaturen spielen da eine Rolle vom Rohmaterial, weiß ich dann schon vorher, welche Parameter ich brauche für diesen Case, um den umzusetzen? Oder wie genau funktioniert da oder wie genau sieht dann so eine Lösung aus am Ende?
Ja, man muss ja sagen, auch wenn man an Machine Learning denkt, Algorithmen können ja keine Magie. Die Basis, um Algorithmen zu programmieren, ist ja jemand, der ein immer wiederkehrendes Problem sauber beschreiben kann. Und genau das war eigentlich der Case bei dem Kunden, dass die Bediener beschrieben haben, immer um die Uhrzeit in der Jahreszeit habe ich die gleichen Probleme. Und dann hat man das einfach mal gemeinsam genau beobachtet. Und da hat man eben festgestellt, die Jahreszeit, die Uhrzeit, waren die Temperaturen einfach anders als beim Auslieferzustand der Anlage. Und das haben wir gemeinsam beobachtet, hat auch die Produktion davor schon den Verdacht gehabt und der Produktionsleiter wollte es dann eben nachgewiesen haben über Sensordaten, dass man mal die Temperatur aufzeichnet, auch die Vibration am Einlaufband der Anlage, dass man das einfach mal überwacht, dass man tatsächlich nicht nur das subjektive Gefühl nachweisen kann, sondern auch, dass man es objektiv an Daten nachvollziehen kann.
Wie war das denn bei dem Case? Also waren da auch verschiedene, sag ich mal, Datenquellen notwendig? Wenn ich jetzt an verschiedene Systeme denke, habt ihr da auch unterschiedliche, sag ich mal, Systeme mit angezapft? Oder welchen Umfang hatte das Projekt?
Ja, in dem Projekt habe ich tatsächlich auch gelernt, dass ein einzelner Sensorwert eigentlich, ich will nicht sagen wertlos ist, aber es bringt dir eben nichts, wenn ein Sensor einen Schwellwert überschreitet, wenn die Temperatur in dem Fall zum Beispiel 2 Grad mehr oder weniger ist, die Qualität des Produkts am Ende aber immer noch gut ist. Deswegen, das war so die erste Anforderung, mit der dann die Produktionsleitung auf uns zukam und gesagt hat, setzt es bitte mal in Kontext mit unserem Qualitätssystem, dass wenn ich schlechte Qualität habe, dass ich dann auf deine Sensordaten zugreifen kann und im Best Case nehme auch gleich meine Maschinenparameter mit rein, weil es kann ja auch mal sein, dass der Maschinenbediener etwas Ungewöhnliches verändert hat oder ja, muss nicht mal ungewöhnlich sein, einfach, dass er aufgrund seines historischen Wissens, seiner Erfahrung was angepasst hat, was vielleicht in dem Fall doch nicht ganz gut gewesen wäre. Und als wir gesagt haben, ja, das kriegen wir hin, dann hat er noch gefragt, könnt ihr auch noch Auftragsdaten mit hinzunehmen, weil dann kann ich natürlich auch gleich matchen, was wäre eigentlich meine gewünschte Ausbringungsmenge versus was habe ich denn tatsächlich heute geschafft. Und damit haben wir es dann auch geschafft, einen weiteren Stakeholder, nämlich die Geschäftsführung mit reinzunehmen, die dann einfach eine Transparenz hat über soll und ist, was ist meine Effizienz heute über den Tag. Und man kann dann eben die Fragen nach dem Warum deutlich präziser stellen.
Wie sieht denn so eine Verbindung von einem Sensor jetzt in die Cloud aus? Also ich habe verstanden, ihr habt verschiedene auch andere Systeme vernetzt, aber wie bekomme ich Daten aus so einem Sensor in diesem bestimmten Case? Also erstmal, was war das für ein Sensor und wie gelangen die Daten dann an der Stelle in die Cloud?
Ja, also wir haben da unseren Condition Monitoring Sensor benutzt, den wir, ich glaube, letztes Jahr erst gelauncht hatten. Der bringt eben sehr, sehr viele Daten schon mit und spricht standardmäßig sehr gerne über IO-Link. Ich glaube, das ist hier in dem Gremium auch schon bekannt, dieses Thema. IO-Link, eine standardisierte ein standardisiertes Protokoll aus der Automatisierungsebene. Wir haben intern eben auch einen Standardweg festgelegt, wie wir mit IO-Link-Daten umgehen, wenn die auf ein höheres, auf ein IT-Level gehoben werden müssen. Also wir sind da tatsächlich nah am Ballhof-Standard geblieben, um die Daten aus dem Feld auf die Applikationsebene zu
Okay, das heißt, ich gehe dann irgendwie über ein IO-Link-Protokoll, über ein Gateway, dann den Weg in die Cloud vermutlich, ne?
Genau, das kann ein klassisches Gateway sein, das kann ein Industrie-PC sein, wo wir es dann nachher drauf betreiben, diesen Übersetzer, diesen Translate, das ist dann zweitrangig, auch da sind wir völlig frei, weil auch da gibt es ja schon Präferenzen im Markt bei den Unternehmen und Kunden, dass wir einfach gucken, dass das auf den vorhandenen Geräten läuft.
Okay. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, wir hatten ja jetzt auch, also ich meine, ihr kommt ja vom Kerngeschäft her stark aus dem Komponentengeschäft. Wenn ich jetzt so in Richtung Algorithmik, auch Backend-Entwicklung, Bedienerführung und solche Themen spreche, wie schafft ihr es, solche Projekte auch umzusetzen? Also du hattest ja gesagt, habt ja ein Team, ein Projekthaus, hattest du es, glaube ich, genannt, die sowas machen. Hast du aus dem Bereich vielleicht auch mal ein Beispiel, dass man versteht, wie so ein, ja, sage ich mal, eine ganzheitliche Lösung dann aussieht von der Software her gedacht? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber vielleicht hast du da ja mal auch ein Beispiel.
Nein, das geht absolut nicht zu weit, weil da können wir gerade auf dem Use Case bleiben, den wir gerade besprochen haben. Die Korrelation waren das eine, was man wollte, aber wir haben dann eben auch vorgeschlagen, lasst uns doch die Daten, wenn wir sie schon mal zusammen korreliert haben, auch in eine Langzeitdatenbank stecken. So nenne ich es jetzt einfach mal, um dann auch Muster zu erkennen, auf die man dann tatsächlich auch Algorithmen anwenden kann. Und da haben wir bei uns im Haus einmal natürlich die Backend-Entwicklung, du hast es gerade eben angesprochen, aber auch wirklich, ich bin immer wieder begeistert von den Kollegen Koryphäen im Bereich Data Science, Data Analytics, die da sich wirklich reingraben können und wirklich tolle Ergebnisse dann auch unerwartete Ergebnisse erzielen damit.
Vollkommen. Ja, wenn ich erstmal die Daten habe und weiß, dass ich mit einer bestimmten Datenqualität auch arbeiten kann aus dem Feld, dann bekommt man wahrscheinlich sehr gute auch Ergebnisse von so einem Team zurückgespielt, könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Und auch, ich meine, was du ja vorhin geschildert hast, das erwartet eigentlich ein Kunde von Ballhof heutzutage noch nicht, dass wir eben den kompletten Service, den kompletten Stack abbilden können. Aber spätestens, wenn dann der Kollege eben mit am Tisch saß und mit der Kunden-IT mal drüber gesprochen hat, dann ist das so ein bisschen augenöffnend.
Ja, vollkommen. Jetzt habt ihr ja schon eine ganze, sag ich mal, eine Vielzahl an Projekten und Use Cases umgesetzt, gesehen, einiges an Erfahrung gesammelt. Habt ihr da, sag ich mal, Tipps und Tricks aus der Praxis, die ihr gerne den Hörern auch mitgeben möchtet? Ich frage das immer ganz gerne einfach, weil ja auch viele ja nicht Fehlentscheidungen getroffen werden, aber es ist ja schon auch ein, sag ich mal, ein sehr gehypter Markt, wo vielleicht auch der ein oder andere Tipp aus der Praxis auf jeden Fall hilfreich ist. Hast du da welche aus deinen, sag ich mal, konkreten Projekten?
Ja, ich möchte damit absolut niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, erfolgreich sind momentan die Unternehmen im Bereich Digitalisierung und das sind auch Vorreiter dafür, die ein eigenes Digitalisierungsbudget bereitstellen, auf der einen Seite aber auch die Entscheidungen aus der Linie herauslösen. Damit meine ich, dass man einfach die Cases nicht mehr der Einzelfallbetrachtung unterzieht, sondern das ganzheitlich betrachtet, weil meistens, wenn ich mit dem Projekt anfange, mir den Projekt und den Case anschaue, dann weiß ich oftmals noch nicht das komplette Bild, wo ich überall damit Synergien schaffen kann. Also bei den Cases, die ich gerade beschrieben habe, vor allem beim zweiten, wo wir dann auch die Geschäftsführung abholen konnten, das kam im Laufe des Projekts eben auf, dass man gesagt hat, schau mal, ich kann hier noch Mehrwerte für weitere Bediener generieren und deswegen hätte das jetzt nicht allein die Instandhaltung entscheiden können über dieses Budget, das benötigt wurde. Und von dem her, das ist sicherlich so ein Erfolgsfaktor zu sagen, schau es dir ganzheitlich an und löst die Entscheidung und auch das Budget von deiner Linienorganisation. Und das Gleiche gilt, was wir versuchen zu beschreiben ist, wir haben die Erfahrung gemacht, auch ein zu starker Fokus auf nur auf ein Level des Stacks kann sehr erfolgskritisch werden. Also wenn man sich zu stark auf die Automatisierungsebene fokussiert, dann kommt man nicht unbedingt zum Ziel, genauso wenig, wenn man sich nur zu sehr auf die Software-Ebene fokussiert. Also gerade im Bereich RFID haben wir da sehr, sehr viel gelernt, dass am Ende des Tages manchmal der kleine RFID-Datenträger der Erfolgsfaktor war für das Projekt. Von dem her ist es unglaublich wichtig, das Thema ganzheitlich zu betrachten. Deswegen gehen wir auch die Strategie, die Melanie beschrieben hat, das dem Kunden anzubieten, dass er bei uns eben den Full-Stack bekommen kann, von IT-Know-how von unseren Data Scientists bis runter zu den RFID-Spezialisten angereichert mit dem Industrie-Know-how, was wir uns jetzt über 100 Jahre angereichert haben. Und ich glaube, damit fahren wir ganz gut Und die Kunden, die wir bisher betreut haben, sind damit eigentlich auch echt begeistert gewesen.
Okay. Melanie, hast du noch Ergänzungen, vielleicht von der Strategieseite her?
Ja, also ich unterstreiche das auf jeden Fall, was Adrian gesagt hat. Das Denken im Kleinen bringt einen da nicht weiter. Also diese ganzheitliche Denke, das ist das, was ich gelernt habe. Das langfristige Zielbild im Kopf haben und dann aber die Schritte bis zu dem langfristigen Zielbild im Kleinen denken und im Kleinen gehen. Jeden Tag aufs Neue ausprobieren, Veränderungen als was Positives sehen. Also im Grunde genommen ist auch so eine Art neues Mindset notwendig, das uns hilft, da vor allem auch in dem dynamischen IoT-Umfeld und in unserer unvorhersehbaren Zukunft erfolgreich zu sein. Und das müssen wir auch bei Balluf jeden Tag aufs Neue lernen und jeden Tag ein Stück besser werden.
Ja, ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, gerade auch bei vielleicht auch bei etablierten Hardware-Herstellern, die, sage ich mal, vom Kerngeschäft her ja ganz woanders herkommen und jetzt muss man plötzlich IoT machen oder geht jetzt in so ganzheitliche Projekte und wo man wirklich, wie ihr es ja gesagt habt, vom Sensor irgendwie in die Cloud Ende zu Ende so eine Lösung aufbaut und bedeutet, glaube ich, auch in der einen oder anderen Abteilung, die bislang sehr so einen starken Fokus vielleicht auch hatte, jetzt sich so ein bisschen zu öffnen und 3 Schritte zurückzugehen und zu schauen, dass man da eben ja genau das richtige Mindset auch einfach mal auf sich zukommen lässt, sagen wir mal so, und da vielleicht auch offen für Neues ist, ich weiß nicht, vielleicht neue Kompetenzen, neue Ideen, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein großer Wandel, der da stattfindet, glaube ich auch.
Absolut.
Auf jeden Fall. Ja. Aber das macht es auch spannend.
Ja, genau.
Vielleicht auch noch als kleine Ergänzung und Motivator, was da immer hilft, ist natürlich, ich will jetzt nicht das Wort modular nehmen, aber in Optionen denken. Ich meine, viele scheuen auch vor dem Risiko zurück, nicht zu wissen, was auf einen dazukommt. Aber dann kann man tatsächlich auch mit kleinen Brötchen anfangen und die ersten Schritte wirklich mal gehen und zu gucken, wie weit man kommt. Klar, das sollte so aufgebaut sein, dass man das Endziel erreicht. Aber man muss anfangen. Man muss einfach mal anfangen und kann dafür dann auch die Projekte ein bisschen kleiner schneiden, um erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich tatsächlich möglich und welche Horizonte eröffnen sich dadurch.
Vollkommen. Nee. Wirklich spannend. Also vielen Dank schon mal für die Ansichten, wie ihr da unterwegs seid. Vielleicht kurze Frage zum Abschluss. Adrian, glaubst du, dass viele auch Hersteller am Markt, die jetzt vielleicht sehr stark aus dem vielleicht Sensor-Hardware-Fokus kommen, da eben auch ein ganzheitliches Geschäft immer mit anbieten müssen? Oder ist das ein Thema, was man dann auch offen mit anderen angeht? Oder wie glaubst du, wird sich das Geschäft da in der Zukunft auch entwickeln?
Boah, ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da sind wir heutzutage noch nicht in der Lage, das final zu beantworten. Wir beobachten natürlich auch so, was unsere herkömmlichen Wettbewerber gemacht haben, was unsere neuen Wettbewerber oder Marktbegleiter machen, so muss man es ja eigentlich richtig sagen. Ja. Welcher Weg nachher der richtigste ist, frag mich das in 2, 3 Jahren nochmal. Ich bin überzeugt, dass mit dem Asset, was wir aus unserer Historie hatten, das der richtige Weg ist. Die Kunden bestätigen uns das auch. Ja. Aber ich kenne auch wirklich Marktbegleiter, die mittlerweile auch zum Teil unsere Partner werden in Projekten. Wie gesagt, wir scheuen da nicht vor zurück, auch andere Hardware mit einzusetzen, die dann einfach sagen, können wir uns bei euch im Projekt mit andocken, um einfach dem Kunden eine ganzheitliche Lösung anzubieten.
Ja, okay. Nee, vielen Dank für die Einschätzung. Und auch vielen Dank. Wird jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich versuche ja meine Sessions mal ein bisschen zu kürzen hier. vielen Dank für die Darstellung. Also wir hatten ja jetzt zwei spannende Use Cases diskutiert. Das eine aus der Intralogistik, wo man mal verstanden hat, da ging es ja um, ja, sag ich mal, euren Kunden Ruch Novaplast und eure RFID-Technologien, wie diese in ganzheitlichen IoT-Projekten zum Einsatz kommen. Und das andere war eben das Thema der Biege- und Standsteile, wo man auch verstanden hat, wie verschiedenste Daten integriert werden, auch wirklich über den Sensor hinaus gedacht. Also mega spannend. Ich danke euch schon mal sehr für eure Zeit. Es war wirklich eine richtig spannende Session. Und ja, ich denke, wenn da Fragen aufkommen, kann man ja, denke ich mal, direkt auf euch zugehen. Kann man die ein oder andere Diskussion auch nochmal weiterführen offline. Und ja, vielen Dank an euch für die Zeit, für die Ansichten und wünsche euch noch eine schöne Woche.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
Ach, vielen Dank, Madeleine.
Dankeschön.
War sehr kurzweilig und unterhaltsam. Danke dafür.
Also, schöne Woche. Danke. Ciao.
Ciao.
So, schön, dass ihr wieder mit dabei wart oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Folgt gerne dem Podcast, wenn ihr entsprechend Mehrwert daraus gezogen habt für euch. Alle Use Cases, die wir besprochen haben, findet ihr auf iotusecase.com. Verlinke ich entsprechend in den Shownotes und gebt mir auch sehr gern Feedback, weil im Podcast-Format bekommt man ja immer nicht direkt vom Publikum Feedback. Also wenn was aufgefallen ist, Verbesserungsvorschläge sind, wie auch immer, schickt mir gerne diese direkt über LinkedIn, edit mich und schreibt mir oder ich verlinke auch ein SurveyMonkey-Tool, also so ein Umfragetool, wo ihr auch so ein paar Themen einfügen könnt. Das landet dann auch direkt bei mir und beim Team. Und dann schauen wir, dass wir das entsprechend einpflegen und umsetzen können. Wenn ihr Fragen rund um Partner, Use Cases, Lösungen habt, könnt ihr euch auch direkt an uns wenden. Wir haben mittlerweile ganz gut Erfahrungen gesammelt und teilen diese natürlich auch und stellen auch gerne den Kontakt zum Erfahrungsaustausch zu unseren Partnern her. Und falls wir uns nicht mehr hören, dann bis zur nächsten Woche. Eure Gastgeberin Madeleine Mikeleit.